So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal.
Fußball Inside, der Expertenpodcast.
Ja, siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus.
Radioreporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der WAZ.
Ja, und eine kleine Korrektur müssen wir natürlich auch heute wieder vornehmen. Wir sind natürlich aufgrund des großen Turniers, was im Moment läuft, nicht Fußball Inside, sondern EM Inside in den nächsten Wochen. Hallo zusammen. Nach diesem furiosen Auftaktsieg der deutschen Mannschaft besprechen wir natürlich das Spiel gegen Schottland hier heute im Format. Das machen wir einmal im Studio hier in Essen. Da ist auf der einen Seite Andreas Berten, der stellvertretende Funke Sportchef, mein Ansprechpartner. Tag. Und meine Wenigkeit steht hier natürlich auch rum, Nils Halberscheid. Und einer ist uns noch zugeschaltet, der hautnah dran ist, Christian Wob, unser DFB-Reporter, heute im Hotelzimmer sitzen, zugeschaltet. Tag.
Servus.
Ja, wir können direkt reingehen. Wir werden dieses Spiel heute natürlich nochmal so ein bisschen auseinandernehmen, analysieren, was hat gut geklappt, was war Schottland auch für ein Gegner. Na, man muss ja auch gucken, konnte man sich jetzt daran schon messen als Nationalmannschaft fürs Turnier. Uns interessieren heute natürlich die Eindrücke, die Christian im Stadion sammeln konnte, nach Abpfiff. Wie groß war da die Erleichterung nach den verkorksten Vorrunden der letzten Turniere, der letzten Jahre? All das schauen wir uns heute en Detail an. Und vielleicht gehen wir mal ganz offen rein. Wir haben ja in der ersten Folge schon so ein bisschen über unsere Erwartungen, über unsere Vorstellungen geredet. Wir haben getippt, wie weit kommt die Mannschaft im Turnier. Andreas, dein Tipp war da eher pessimistisch. Du hast gesagt, in der K.O.-Runde könnte dann im Viertelfinale auch mal Schluss sein. Würdest du den Tipp jetzt schon revidieren?
Ja, die Mannschaft ist eigentlich auf Jahre hinaus unbesiegbar nach diesem Spiel. Nein, also wunderbarer Auftakt. Besser kann man es sich wirklich nicht vorstellen, gerade für so ein Heimturnier. Es ist ja nicht nur das, was da unten auf dem Rasen sich abspielt, sondern eben halt auch in den Städten, in den Fanzonen, in den Wohnzimmern, wo auch sicherlich viele gucken werden, diesmal verstärkt. Und diese Euphorie braucht diese Mannschaft halt auch, um tatsächlich durch dieses Turnier sportlich getragen zu werden, um halt so das Gefühl zu haben, da ist die Unterstützung da, dass sie sich selber davon loskoppeln muss und ihr eigenes Ding und nicht irgendwie ja in Größenwahn verfallen darf. Das ist auch klar, das weiß aber auch jeder, aber drumherum. Es wird, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel Sommermärchenatmosphäre dieses Jahr sein wie noch 2006. Deswegen sollte man da jetzt irgendwie, ehrlich gesagt, keine Bremse irgendwie einfügen.
Also man darf mal euphorisch sein nach einem 5:1 gegen Schottland. Christian, und das muss man ja auch an dieser Stelle mal betonen, es wurde "Oh, wie ist das schön" gesungen in der Allianz Arena. Und das war kein Schmähgesang gestern, das war ehrlich gemeint. Nimm uns mit ins Stadion, wie war's?
Ja, und vor allem das schon nach 20 Minuten. Also es war wirklich eine für Länderspiele, man muss ja immer das relativ kritisch einordnen, die Stimmung dort, aber wirklich eine sehr, sehr gute Stimmung von Anfang an. Dort ist so ein, wirklich so ein befreiendes Gefühl, dass es endlich mal wieder, cool ist rund um die Nationalmannschaft und das auch, obwohl sie Major Tom ja gar nicht spielen durften während der Partie, sondern erst im Anschluss, weil das eben eine UEFA-Vorgabe ist. Aber nach diesem 1:0, also erst dachte ich so, oh, es wird hier eher, das geht eher Richtung Schottland. Die sind natürlich deutlich singesfreudiger, hatten da den ganzen Tag ja über schon die Stadt fest in der Hand und haben da vor dem Spiel ein Lied nach dem anderen da geschmettert, auch die Nationalhymne super laut. Es änderte sich dann nach so ungefähr 10 Minuten, also nachdem dann das 1:0 gefallen ist, und ab da war es dann irgendwie so schon diese schwarz-rot-goldene Party mit einer kleinen Schwächephase, würde ich sagen, zu Beginn der zweiten Halbzeit. Aber als dann am Ende, hätten ja noch 2-3 weitere Tore theoretisch fallen können, auch mit der Abseitssituation, da ging es dann schon rund und dann auch nach dem Spiel super gelöst. Einige Spieler, ich glaube Niklas Füllkrug zum Beispiel, hat dann noch seine Tochter mit aufs Spielfeld genommen. Fans alle begeistert, auch so, was man, die Gesichter, die man geschaut hat, rund um, also im Umlauf des Stadions, und war schon eine sehr coole Atmosphäre gestern und hat auf jeden Fall, glaube ich, für alle Beteiligten, sowohl Mannschaft als auch die Fans, Lust auf mehr gemacht.
Lasst uns genau drauf schauen, warum die Schotten nach spätestens 19 Minuten oder 20 Minuten so ruhig geworden sind. Du hast ja schon gesagt, den ersten Dämpfer gab es in der 10. Minute. Und Andreas, ich finde, das hatte schon viel davon, was wir wahrscheinlich das ganze Turnier übersehen werden, wenn es gut läuft. Toni Kroos mit einer Seitenverlagerung auf die rechte Außenbahn. Kimmich bringt einen flachen Pass ins Zentrum. Keiner hat Wirtz auf dem Schirm, der läuft ein. Der Abschluss jetzt nicht perfekt, ne? Dann kriegt er noch so ein bisschen die Hand dran, kriegt's aber auch nicht mehr entschärft, 1:0. Also das ist ja im Prinzip genau den Fußball, den wir sehen wollen. Toni Kroos zieht es auf und die aufgerückte Mannschaft vollendet. exzellenter Spielzug zum 1-0.
Ja, zweifelsohne. Ich bezweifle aber, dass das in den weiteren Spielen nochmal genauso leicht passieren wird, ehrlich gesagt. Weil also nach dieser schottischen Taktik wird, glaube ich, kein anderer Gegner mehr so auftreten und der deutschen Mannschaft so wahnsinnig viel Raum zum Taktieren.
Haben sie hoch verteidigt, die Schotten.
Stand ja eher ein bisschen hinten drin, die haben ja abgewartet. Also so viel Platz hatte Toni Kroos, glaube ich, selbst in seinen leichtesten Real Madrid-Spielen nicht. Mhm. So, und da ist dann natürlich viel dann schnell in Gang gekommen, was man sich genauso gewünscht hat. Aber dass die Schotten so zaghaft irgendwie verteidigen, man mag fast sagen, Schotten dicht nur auf den Rängen und in der Münchner Innenstadt, Schotten offen auf dem Platz. Also das war schon außergewöhnlich, ehrlich gesagt.
Sagen wir mal so, die Schotten haben mitunter versucht, hoch zu verteidigen, mal rauszukommen. Das ist denen nicht gut gelungen, aber dadurch ergeben sich dann natürlich auch so Räume. Der Ball auf Joshua Kimmich, ich meine, der Junge, der hatte da Platz satt, um diesen Ball reinzubringen. Du wirst schon recht haben, das wird wahrscheinlich so...
Du musst es dann ja auch tatsächlich erstmal ausnutzen, wenn dir der Gegner schon solche Räume bietet. Und dann muss man natürlich sagen, haben sie es gestern sehr, sehr gut gemacht, gar keine Frage.
Ja. 19. Minute, und da können wir an etwas anknüpfen, was ihr in der vergangenen Folge gesagt habt. Wie kann man Gündogan vernünftig einsetzen mit Spielern wie Musiala Wirt? Sind die nicht zu verspielt? Und ich finde, beim 2-0 hat man ganz deutlich gesehen, wie es mit Gündogan, Musiala und Wirt funktionieren kann. Und Havertz muss man dann natürlich auch in dieses 2-0 mit reinnehmen. Wunderbar durchgesteckt zu Havertz, der dann links an der 16er Kante steht, ein bisschen abwartet. Und wenn man Musiala dann irgendwie vorm 16er den Ball gibt und er dann noch die Möglichkeit hat, sich den einmal kurz mit einem Kontakt zurechtzulegen, dann klingelt's. Auch das 2-0, das hat so ein bisschen Kritik aus der ersten Folge ausgeräumt, finde ich, weil so funktioniert's mit Gündogan, Havertz, Musiala und Wirtz.
Genau, richtig. Das war das, was wir angesprochen haben. Das war ein wunderbares Beispiel, wie dann halt Ilkay Gündogan den Ball diagonal durch 3-4 Verteidiger spielt, dadurch die Spieler einsetzt. Er hat ja so ein bisschen das Problem, dass er da quasi immer so Herr und Diener zugleich sein muss. Er muss sich, also zum einen ist er Kapitän dieser Mannschaft. Er hat ein Standing. Die Mitspieler um ihn herum haben sicherlich auch Respekt vor ihm und folgen seinen Anweisungen. Andersherum muss er sich dann auch mal halt aufgrund dieser enormen Dribbelstärke von Wirtz und Musiala selber zurücknehmen. Hat aber genau bei diesem 2-0 wunderbar gezeigt, wie das alles funktionieren kann. Also wenn es wirklich so wellenförmig ist, mal ist er weiter vorne, kann dann noch irgendwie die Spieler einsetzen, mal geht er ein bisschen weiter zurück und lässt dann Raum für Wirtz und Musiala. Wenn das so funktioniert im Spiel, immer abwechselnd, dann ist das wirklich eine schon bärenstarke Offensive.
Christian, 683 Pässe, Passquote von 94%, 73% Ballbesitz. Hat sich das im Stadion so angefühlt, als hätte die Mannschaft den Ball im Prinzip das ganze Spiel nicht hergegeben? Wie war es von oben?
Ja, und die Hälfte der Pässe kam, glaube ich, von Toni Kroos gestern. Also, es war schon sehr dominant. Also, du hattest ja zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl, dass die Schotten überhaupt im Spiel drin sind, geschweige denn, dass sie sich irgendwie aufbäumen und nochmal da reinkommen. Also, es war schon sehr, sehr stark, gerade weil du hast das Gefühl, dass die Abläufe schon sehr, sehr stark einstudiert waren, dass eigentlich alles gestimmt hat. Und dann haben die sich wirklich für die Schotten halt überhaupt keine Chance mehr gab. Also es war schon ein sehr dominanter Auftritt und ich bin gespannt, ob sie es auch hinkriegen werden, diesen Auftritt gegen dann die stärkeren Gegner, die kommen, irgendwie umzusetzen.
Wobei wir ja gesagt haben, Schottland ist natürlich jetzt auch keine Mannschaft, die zu unterschätzen ist. Da sind ein paar Jungs dabei, die auch in der Premier League kicken. Hättet ihr erwartet, dass die sich da wirklich so kontinuierlich einschnüren lassen, dass da wirklich so wenig kommt? Also es gab ja auch wirklich, man muss sagen, keinen Umschaltmoment, wo man gesagt hat, ah, guck mal, hier kann Schottland jetzt mal was ausspielen und mal kommen. Also es war schon überraschend schwach, was Schottland angeboten hat, oder?
Ja, aber gut, das führe ich wirklich auf die falsche Marschroute des Trainers zurück einfach. Ne? Also eine schottische Mannschaft, die irgendwie nicht sich die Seele aus dem Leib rennt, die kämpft, die grätscht, die sicherlich nicht über die spielerischen Mittel verfügt wie eine deutsche Nationalmannschaft. Das ist okay, aber die haben sich ja wirklich hergegeben und spätestens dann mit der roten Karte und dem Elfmeter kurz vor der Halbzeit war das Spiel ja auch gelaufen, ehrlich gesagt.
Ja, das muss man sagen, da wurde nochmal ein Bärendienst dann erwiesen der Mannschaft bei einem 2-0 in die Pause. Wenn man mit einem 2-0 in die Pause geht, ihr kennt das Spiel, dann kann noch viel passieren, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, als Havertz den Elfer da verwandelt hat, war das Ding auch durch und ich meine, es hat sich in der zweiten Halbzeit ja fortgesetzt. Deutschland absolut spielbestimmt, dann ja noch mehr, dadurch, dass Schottland geschwächt aus der Kabine kam. Was ich interessant fand, was auch sinnbildlich ist für dieses Selbstverständnis, was ich dort gestern auf dem Platz gesehen habe, dass dann in der 63. Minute Wirtz und Havertz Feierabend machen dürfen und Füllkrug und Sané kommen drauf. Die ganz klare Ansage auch vom Bundestrainer, zockt mal weiter.
Ja, also das sind ja nun mal auch wichtige Bestandteile dieser Mannschaft. Und es wurde ja im Vorfeld betont, dass halt Julian Nagelsmann eben auch Leute ausgesucht hat, die gut miteinander harmonieren. Und da müssen sich auch alle irgendwie bestätigt und wichtig für diese Mannschaft fühlen, sodass sie halt auch dann gegeneinander ausgetauscht werden können, ohne dass jetzt der rauskommt, dreimal auf den Boden tritt irgendwie noch und sauer ist und der vielleicht erst in der 60. oder 70. Minute reinkommt, boah, verdammte Axt, warum kriege ich denn nicht wenigstens eine ganze zweite Halbzeit zum Spielen? Aber das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Aber es hat ja auch die Erkenntnisse gebracht, dass dann halt zum Beispiel ein Pascal Groß für Robert Andrich reinkommt und man auf ihn auch genauso gut bauen und vertrauen kann. Das gibt, glaube ich, dann tatsächlich auch nochmal dieser Mannschaft so einen zusätzlichen Schub. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl wird dadurch gesteigert einfach. Wenn dann keiner aufeinander neidisch ist und sagt, boah, ich möchte aber viel mehr als der sollte, dann denke ich mal, wird das auch ein entscheidender Faktor sein, wie die Mannschaft abschneiden kann.
Und dazu gehört ja auch, wenn du 3-0 führst, dann kannst du deine Offensivmaschinerie natürlich auch in so einer zweiten Halbzeit wunderbar weiter testen. Ne? Warum solltest du auf die Bremse treten, wenn du im Auftaktspiel bist? Du hast ja dann die Möglichkeit, unter Realbedingungen auch einfach mal zu gucken, was bringt denn Sané, was bringt denn Füllkrug, wenn ich sie jetzt reinschmeiße, ne?
Ja, das sind ja Szenarien, die genauso gut in jedem anderen Spiel, in dem es vielleicht nicht zur Halbzeit 3-0 steht, sondern auch mal unter Umständen 0-1 so dazu kommen könnte und sollte, dass halt Leute, die reinkommen, nochmal einen neuen Impuls setzen können. Und dazu müssen sie auch das Grundgefühl haben, dass sie gerade dazu in der Lage sind. Also sprich, Anbindung an die Mannschaft, eingesetzt zu werden, selber das Gefühl haben, so, wenn ich jetzt das und das vorhabe, links vorbeiziehen, dann abschließen, dass sie das Vertrauen in sich selbst haben. Und das ist ja ganz wichtig. Und das war das Einzige, sag ich mal, von den eingewechselten Spielern gestern, das hat man bei Leroy Sané so ein klein wenig irgendwie noch vermisst. Bei dem war es nicht ganz so deutlich sichtbar wie bei allen anderen. Ja. Aber auch das kann sicherlich noch alles jetzt gesteigert werden. Vergessen wir nicht, der hat ja auch jetzt mal eine Zeit pausieren müssen aufgrund seiner blöden Aktion in Wien.
Genau, war rot gesperrt. Dafür 68. Minute Niklas Füllkrug, der wird eingewechselt und ist sofort da, verkörpert sofort genau das, was von der Mannschaft erwartet wird. Kriegt dann einen Ball ab, der ursprünglich für Gündogan bestimmt war und macht das im 16er stehend dann natürlich eiskalt. Christian, das ist so das Mittelstürmer-Tor aus dem Lehrbuch.
Ja, genau. Also das ist auch halt dann seine Stärke, das, was er kann. Er hat natürlich seine Schwächen im Zusammenspiel und deswegen, was heißt er, also im Zusammenspiel ist er jetzt auch kein absoluter Stolperer, aber du siehst natürlich, dass so ein Kai Havertz technisch wirklich herausragend gut dann mit diesen Zauberern nochmal eine ganz andere Qualität halt auf den Rasen bringen kann. Und jetzt haben wir bei Nagelsmann momentan dieses Szenario, dass sich diese Zaubertruppe da vorne so ein bisschen, ja, den Gegner müde spielen kann. Und dann hast du einen Füllkrug, den du von der Bank bringen kannst, der 3-4 Ballkontakte braucht, um irgendwie ein Tor zu schießen. Das wird noch, glaube ich, wie Andi es gerade auch schon gesagt hatte, sehr, sehr wichtig in diesem Turnier. Und das ist ja auch eine Erkenntnis von den beiden Testspielen, die wir bisher hatten. Da war es ja auch so, dass man sich in der zweiten Halbzeit dann gerade durch die Wechsel gesteigert hat, dass da neuer Schwung reinkam, dass du auch das Angriffsspiel ein bisschen variabler gestalten konntest, indem du ein bisschen mehr auf die Flügel gegangen bist. Also das ist etwas, ehrlich gesagt, was mir vor jetzt für dieses Turnier dann aus deutscher Sicht oder aus Sicht der deutschen Mannschaft schon Zuversicht geben kann, dass dieser Kader doch relativ breit tatsächlich bestückt ist. Also Nagelsmann spricht zwar immer von diesem Kern von 13, 14 Leuten, die aber, wenn die reinkommen, die werden, da ersetzen quasi die Startelf nahezu ohne Qualitätsverlust. Ich glaube, jetzt wenn die von Anfang an spielen würden, würdest du schon einen Unterschied erkennen. Aber für diese einzelnen Spielsituationen, für die sie reinkommen, sind sie halt echt ein entscheidender Faktor für dieses Spiel. Und das ist, glaube ich, jetzt eine Erkenntnis aus diesen ersten drei Spielen jetzt in dieser EM und EM-Vorbereitung, die doch, ich glaube, auch der Mannschaft viel Selbstvertrauen geben wird.
Dann müssen wir natürlich noch über das Gegentor sprechen. Wobei man sagen muss, dass, wenn man das jetzt hier in die Analyse aufnimmt, das geht ja dann eher in die Kategorie Slapstick, entstanden aus einer Standardsituation. Rüdiger kriegt da den Ball in der 87. Minute so vor den Kopf, als würde es, also sah so ein bisschen so aus, als köpfte er ihn wunderbar ein. Also auf der anderen Seite wäre es ein wunderbares Kopfballtor gewesen. Hier war es ja letztendlich einfach so, er konnte den Kopf nicht mehr wegnehmen. Manuel Neuer kann diesen Ball dann natürlich auch nicht mehr parieren aus der Distanz. Und das ist so der kleine Schönheitsfehler, wenn man über das Ergebnis spricht. Aber ich glaube, das wollen wir mal nicht so hochhängen.
Nee, auf der anderen Seite ist es nur ein kleines Trostpflaster noch für die Schotten.
Die haben sich gefreut, ja.
Genau, durften sie auch einen Tor bejubeln. Ja, da braucht man, glaube ich, jetzt wirklich nichts rein zu interpretieren. Völlig unhaltbar, egal für welchen Torhüter der Welt. Den kann keiner mehr rausfischen, weil die Richtung ja wirklich gravierend verändert wurde. Und
was ich aber interessant fand, letztendlich hat's ja nicht mehr, gut, man kann sagen, vielleicht rüttelt's an der Tordifferenz am Ende. Es hat natürlich nicht mehr am Sieg gerüttelt, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, die Jungs auf dem Platz, sie hat das richtig gewurmt. Ja, kann man sagen, warum denn? Ist doch überhaupt nicht nötig. Ich fand's eigentlich ganz gut, dass man denen deutlich angemerkt hat, hey, das ist jetzt, ich find's aber richtig scheiße gerade in dem Moment. Dieses Gegentor ist absolut unnötig, spricht ja auch für die Grundeinstellung dieser Mannschaft.
Ja, ich glaube, das kann Christian am besten beantworten, weil er hat mit den Spielern hinterher noch sprechen können in der Mixzone. Wie haben die da reagiert?
Genau, das war auch Niklas Füllkrug ganz wichtig zu betonen. Also der kam dann später noch zu uns und sagte halt auch, erstmal, dass natürlich alles super Spiel war, aber eben dieses Tor, dass das noch gefallen ist dann am Ende, dass wir nicht zu null gespielt haben, das nervt uns schon extrem. Und hat dann aber auch gleichzeitig gesagt, ja, das ist ein Zeichen dafür eben, dass diese Mannschaft schon die richtige Denkweise an den Tag legt. Also das kam auch bei Thomas Müller raus, der so ein bisschen schon den Mana wieder gegeben hat. So von wegen, die ganze Gefühlsduselei ist die eine Sache, wir wollen erstmal die drei Punkte. Also die Einstellung und diese Herangehensweise an dieses Turnier, das scheint ehrlich gesagt ganz gut zu wuppen momentan bei der Mannschaft.
Ja, gut, Schlusspunkt reden wir natürlich auch noch drüber, 90 plus 3. Emre Can aus 17 Metern schön platziert. Da wollte man dann wenigstens die 4 Tore Abstand wiederherstellen am Ende. Und ja, auch ganz interessant, 3 Dortmunder im Kader, 2 Treffen im ersten, 3 Dortmunder dabei im Turnier und 2 Treffen direkt im ersten Spiel. Andreas, hätten wir auch vorher nicht gedacht, ne?
Ja, ich glaube, Emre Can ist ja sicherlich dann erstmal die bedeutendste und schönste Fußballer-Urlaubsgeschichte seit den Dänen 1992. Ja, gut. Auch da ein nettes Zeichen von Julian Nagelsmann. Irgendwie, hey, du bist jetzt nachnominiert, du warst vorher nicht in meinem Kader, aber du sollst genauso wichtig sein jetzt wie alle anderen, ihn deshalb eher zu bringen als manch anderen, der vielleicht auch einen Einsatz verdient gehabt hätte. Ja, ist eine schöne Geschichte, finde ich. Und Dortmunder mehr kann dem Verein auch noch gut tun.
Ja, wir haben Anfang der Woche in der ersten Folge von... Christian, Entschuldigung, du bist so weit weg.
Ja, ich wollte noch einmal kurz eingrätschen. Und zwar, dass Emre Can ja, wie ja, glaube ich, alle gedacht haben vor dem Turnier, eher so eine, wenn überhaupt, so eine Mini-Rolle einnehmen wird. Ja. Nach gestern, glaube ich, oder könnte ich mir sogar vorstellen, dass er doch die eine oder andere Minute mehr sammeln wird bei dieser EM, als wir denken, weil Robert Rüdiger die gelbe Karte gesehen ist eher ein Spielerstil, der ja gefährdet ist, auch mal verwarnt zu werden, und nach 2 gelben Karten bist du eben schon mal für ein Spiel raus in dem Turnier, und je nachdem, wer der Gegner dann ist, kann dir so ein zweikampfstarker Sechser wie Can dann doch nochmal was anderes für dein Spiel geben als Pascal Groß, der für beide, für Groß und für Andrich der erste Ersatz ist. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass vielleicht Can in diesem Turnier dann doch nochmal wichtiger werden könnte, als wir gerade denken, aber das ist noch Zukunftssache. Ich wollte es nur einmal kurz bei Can loswerden.
Ja gut, aber das hast du ja auch immer wieder bei solchen Turnieren, ne, dass dann Spieler, mit die du vielleicht erstmal nicht auf dem Zettel hast, und bei Can ist es als Pavlovic-Ersatz natürlich dann eine ganz besondere Joker-Rolle nochmal, sich entwickeln, sich zeigen und in der Turniermannschaft dann halt ja ihre Relevanz am Ende zeigen. Also wird sehr interessant sein zu beobachten. Wir haben in der ersten Folge jetzt nochmal auf das zurück, was ich gerade ansprechen wollte, über dieses Herbert-Prinzip gesprochen. Was Julian Nagelsmann sich so ein Stück weit aus dem Basketball abgeguckt hat. Wir brauchen Typen. Man braucht nicht nur die richtige Position in so einer Mannschaft. Die muss nicht nur nach Möglichkeit doppelt besetzt sein und qualitativ hochwertig. Nein, es braucht auch Typen. Wenn wir diese 90 Minuten gestern einmal nehmen und dann versuchen, davon abzuleiten, was für Typen wir haben, wen habt ihr da so gesehen? Was hat's vom Charakter ausgemacht, was da gestern stattgefunden hat?
Für mich war es ehrlich gesagt die Einwechslung von Thomas Müller. der dann an der Linie stand. Das ganze Stadion ist völlig ausgeflippt, dass jetzt Thomas Müller eingewechselt wird. Er hat gerade danach Sprechgehör bekommen. Was hat aber Müller gemacht? Er hat so versucht, das ganze Stadion nochmal so eigentlich auf Jamal Musiala zu lenken. Also von wegen, hat auf ihn gezeigt, hat zu den Fans dann gemacht, so, komm, feiert ihn, um einfach diese Relevanz oder nochmal hervorzuheben oder zu wertschätzen, was Musiala halt in diesem Spiel geleistet hat. Und dieses, wenn man das auf die ganze Mannschaft überträgt, eben, dass der eine dem anderen was gönnt und dass der eine dem anderen ein Gespür für die Wirkungsmechanismen in dieser Mannschaft hat, das ist halt ganz, ganz wichtig. Das ist mir so gestern von diesem Spiel hängen geblieben. Aber dazu natürlich auch noch diese Unbekümmertheit von Wirtz und Musiala, diese Nervenstärke, diese Chefrolle von Toni Kroos, das ist schon gut. Also ja, guter Auftakt gestern.
Ja, vielleicht ist auch tatsächlich so diese Weltmeisterachse von 2014, die übrig gebliebene, die da nochmal, also Manuel Neuer wird sicherlich auch noch mit der einen oder anderen Parade der Mannschaft Stabilität geben, in der Hoffnung, dass diese Patzer ausbleiben werden. Gut. Das wird dann auch auf die Zuschauer überspringen, ehrlich gesagt. Toni Kroos ist wirklich nochmal zum Ende seiner Karriere wirklich so auf dem absoluten Höhepunkt, hat man den Eindruck. Ja. Also ich fand ihn früher immer so, schon, also er konnte Fußball spielen, gar keine Frage. Die Seitenwechsel waren schon immer von Seitenlinie zu Seitenlinie, waren schon immer herausragend. Mhm. Aber er hat sich früher, fand ich, immer so ein bisschen versteckt. Und jetzt, er geht so völlig nach vorne. Ich weiß nicht, ob das vielleicht so ein bisschen Befreiung ist, irgendwie, dass er weiß, so ist finito für mich nach diesem Turnier. Hat er natürlich auch schon bei Real Madrid so gezeigt, gar keine Frage. Aber so wie er seit seiner Rückkehr in diese Nationalmannschaft aufgetreten ist, habe ich ihn ehrlich gesagt vorher nie so wahrgenommen. Natürlich hat er mal herausragende Spiele gemacht, wo mit irgendwelchen Pässen was entscheiden konnte. Aber ich finde seine Präsenz, seine Ausstrahlung ist gerade viel, viel größer, als sie jemals war. Und wenn dann noch ein Thomas Müller dazu kommt, die Leute animieren kann, aber ja, eben halt auch, glaube ich, für die jungen Leute wie Wirtz und Musiala halt so ein Fixpunkt ist, dann kann das schon wirklich eine sehr, sehr gute Achse sein. Und da hat man tatsächlich die Typen, die man auch braucht, ehrlich gesagt.
Ja, und nochmal zu Kroos vielleicht vor dem 2:0 ist mir das in Erinnerung geblieben. Da hast du natürlich diesen genialen Pass von Gündogan, der den Ball verarbeitet und Havertz in die Schnittstelle spielt. Aber Toni Kroos spielt vorher einen Pass über 3 Meter. Und dann denkst du so, ja, ein Pass über 3 Meter sollte doch jeder hinkriegen. So, aber da stehen dann 5 Schotten um ihn herum. Und dieser eine Pass über 3 Meter vertikal Richtung schottisches Tor, der bringt halt in dieses Spiel plötzlich so viel Tempo rein, dass du eine ganze Kette der Schotten mit einem Minipass über 3 Meter überspielen kannst. Und das sind halt so die Momente. Vielleicht ist es dann auch diese Erfahrung einfach, dass du dann plötzlich ganz andere Räume siehst, ein ganz anderes Spielverständnis bekommst und dass er das in diese Mannschaft, die vor einem Jahr, oder vor nicht mal einem Jahr, vor einem halben Jahr noch so verunsichert war, diese Qualität da einbringen kann, ist, glaube ich, halt ein Schlüsselfaktor, wenn du bei diesem Turnier wirklich weit kommen willst.
Ich glaube, das ist auch der Unique Selling Point mit von Toni Kroos. Ne? Vermeintlich einfache Lösungen, die viel Ertrag bringen, kann er einfach. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, glaube ich. Wir reden von einem 5:1 gegen Schottland. Versteht mich jetzt also nicht falsch, wenn ich diesen Punkt als Fußnote einmal mit aufmache. Aber lass uns noch ganz kurz über Schwächen reden. Andreas, du hattest eine schon angesprochen. Leroy Sané ist noch nicht so richtig mit in diesem Strom geschwommen, hast das Ganze aber auch schon eingeordnet. Christian, wie siehst du das Ganze? Muss man hier jetzt über Schwächen reden oder war das einfach zu souverän, zu dominant, zu gut, als dass wir jetzt hier noch kleine Mini-Fehler sezieren müssten? Man könnte sagen,
nur ganz kurz, also ich würde jetzt nicht als Schwäche bezeichnen. Ich würde nur sagen, dass er anders als die anderen Mitspieler in dieses Turnier reingefunden hat, nicht ganz so reibungslos wie alle anderen eben. Also eine Schwäche war das jetzt gestern auch noch nicht.
Ich würde trotzdem einmal auf die Dribblings gehen, auf die dribblingstarken Spieler. 38% erfolgreiche Dribblings bei 16 Versuchen. Das ist jetzt hier wirklich hart an den Daten und natürlich weit ab von dem, was wir auf dem Platz gesehen haben. Aber wenn man sich die Zahlen, die Fakten anguckt, dann ist das so ein Punkt, wo man sagen kann, gut, da könntest du noch häufiger erfolgreich sein. Allerdings, wenn du es häufig versuchst, dann bleibst du halt auch mal im ersten Spieler hängen. Wie siehst du das, Christian?
Ja, das ist ja ein einkalkuliertes Risiko. Du kannst den Leuten ja nicht verbieten, ins Dribbling zu gehen. Gerade wenn du halt Wirtz und Musiala auf dem Platz hast. Entscheidend ist dabei ja die zweiten Bälle. Das heißt, wenn einer hängen bleibt, dass sofort das Gegenpressing funktioniert und der Ball in den eigenen Reihen bleibt. Und wenn du dann, sagen wir mal, du scheiterst mit dem ersten Dribbling, aber gewinnst den zweiten Ball und spielst dadurch dann den Pass, der das Spiel öffnet, hast du natürlich dann mehr Ertrag als durch drei Schönheitsdribblings irgendwo an der Seitenlinie. Also finde ich, dass man, dass dieses einkalkulierte Risiko, und das ist ja auch das, deswegen hat er ja auch Groß und deswegen hat er Andrich in dieses Spiel gebracht, dass eben für solche Fälle abgesichert ist und dass sie sich vorne halt entfalten können. Genauso wie Gündogan, der eben dann diese eher einen passiveren Part einnimmt, um den anderen die Räume zu geben. Also da würde ich jetzt gar nicht so viel Kritik dran üben. Vielleicht, weil du von Schwächen geredet hast, eine ist vielleicht, also die gab es in den beiden Spielen gegen die Ukraine und gegen Griechenland, und die ist gestern nicht zutage getreten, weil ehrlicherweise die Schotten halt das überhaupt nicht probiert haben. Aber diese Umschaltmomente nach Ballverlusten, also in der Defensive, das war gegen Schottland, gegen Griechenland und die Ukraine ein Problem, die hätten die beide irgendwie gefährlichere Spieler noch vorne gehabt, dann wären die Testspiele nicht so positiv ausgegangen am Ende. Da werden jetzt sicherlich Mannschaften kommen, die das besser auszunutzen wissen. Also da würde ich nochmal abwarten und ein Fragezeichen dahinter setzen, wie stark oder wie gut diese Defensive wirklich in dem Umschaltverhalten ist.
Genau, das ist nämlich, glaube ich, wirklich der Knackpunkt, ehrlich gesagt, weil streng genommen interessiert heute schon wieder einen toten Sheriff, wie die Schotten gestern gespielt haben, weil es halt, abgesehen von drei Punkten in der Tabelle, nicht sonderlich viel Aussagekraft mehr für die kommenden Spiele haben wird, weil die Gegner in den nächsten Spielen tatsächlich ganz anders auftreten müssen. Also wenn sie den gleichen Fehler machen wie die Schotten und die Deutschen so spielen lassen, dann werden auch die, ich will jetzt nicht sagen, ihr Fiasko erleben, aber dann werden auch die nicht als Sieger vom Platz gehen am Ende. So, und ich weiß nicht, warum die Schotten es gemacht haben, aber die deutsche Nationalmannschaft hat in den letzten Spielen, wenn ich das richtig beobachtet habe, Wopi wird es noch besser gesehen haben, immer Probleme gehabt, wenn sie hoch verteidigen, wenn sie angegriffen werden, wenn sie angelaufen werden, sich dann daraus zu lösen und dann nach vorne zu kommen. Das ist wirklich der Knackpunkt vielleicht am Ende für dieses Turnier. Und deswegen sollte man Schottland jetzt abhaken und irgendwie schauen, was machen die Ungarn, was machen die Schweizer. Weil sie sind auf jeden Fall schon mal rein fußballerisch definitiv die stärkeren Gegner als die Schotten.
Ja, also ich glaube schon, dass das der Matchplan der Schotten war, zu Beginn des Spiels das auch hoch zu verteidigen. Sie haben sich dann aber wirklich einschnüren lassen. Die Frage ist, gelingt es halt Ungarn, wir können ja über den nächsten Gegner gerne sprechen, besser das zu vermeiden. Ne? Also ist halt die Frage, ob die Ungarn, ich meine, wir können die Mannschaft gerne mal vorab einordnen, es ist mit einem Gegenpressing gut hinbekommen, die deutsche Nationalmannschaft auch unter Druck zu bekommen. Das Problem, was wir natürlich jetzt hier heute am Samstagmorgen haben, ist, wir bewerten natürlich das Spiel von gestern Abend. Der Rest des ersten Spieltages startet gleich halt erst noch. Das heißt, wir können im Prinzip nur das Spielermaterial vorab von Ungarn bewerten, und sie haben sie noch nicht im Turnier gesehen. Trotzdem vielleicht in kurzen, knappen Sätzen eure Einschätzung. Was erwartet ihr von Ungarn? Christian, du zuerst.
Ja, du hast mit Dominik Soboslai, glaube ich, einen Spieler, der vielleicht Top 8, vielleicht sogar Top 5 in diesem Turnier ist, ein absoluter Unterschiedsspieler. Und das ist ja einer, der den Schotten zum Beispiel gefehlt hat, auch gerade in der Offensive. Also er ist auf jeden Fall der Schlüsselspieler, der von ihm hat auch Nagelsmann gestern direkt gewarnt. Und ich hatte auch vor ein paar Tagen schon mit seinen Leipziger Teamkollegen in der Nationalmannschaft gesprochen, die da wirklich seine ehemaligen Teamkollegen in Leipzig, er spielt jetzt bei Liverpool, die in höchsten Tönen davon ihm geschwärmt haben. Also es wird darum gehen, halt ihn in den Griff zu bekommen. Und ansonsten ist es natürlich auch eine eingespielte Truppe, die sicherlich nicht den gleichen Fehler begehen wird wie die Schotten jetzt gestern.
Ja, frag mal die Engländer, frag mal die Serben, frag mal die Türken. Die haben in den letzten zwei Jahren das ein oder andere Mal gegen diese ungarische Mannschaft verloren. Die hat ja, glaube ich, sowieso bis zu diesem Testspiel jetzt gegen Irland zwei Jahre lang nicht mehr eine Niederlage einstecken müssen. Also das ist keine Laufkundschaft. Die werden sehr, sehr stark verteidigen. Die werden dicht gestaffelt stehen, denke ich mal, anders noch als die Schotten. Und gerade, also jeder Gegner der deutschen Mannschaft muss aus diesem Spiel gegen die Schotten jetzt die Lehren gezogen haben, dass man so eben nicht der deutschen Mannschaft entgegentreten kann.
Schwierig zu beurteilen vorab, deshalb das der kurze Block zu Ungarn. Wir werden natürlich hier an gleicher Stelle über das Spiel reden. Wir machen es genauso, wie wir es jetzt mit dem Spiel gestern gehandhabt haben. Am Morgen danach werden wir natürlich über über das Spiel Deutschland-Ungarn berichten und das dann wieder im Detail analysieren. Christian, eine Sache vielleicht noch vorab nach Anpfiff. Du hast es gestern schon gerade schon so ein bisschen angerissen. Du konntest mit den Spielern reden. Die waren teilweise gewurmt, ob des Gegentors. Diese Erleichterung, konnte man die auch spüren? Also als ich auf dem Weg nach Hause war gestern, und ihr wisst, ich bin da ja hier in diesem Format auch immer bewusst ein bisschen emotionaler, ich weiß nicht, wie viele Kilo Geröll mir vom Herzen gefallen sind, dass wir mal ein Vorrundenspiel wieder gewuppt haben, ja. Und davon kannst du dir allein nichts kaufen, das weiß ich schon, versteht mich jetzt nicht falsch. Aber es war mir unglaublich viel wert, dass das so eine souveräne Leistung war. Was hast du denn von den Spielern, vom Staff, vom Trainer nach dem Spiel bekommen? Hat man das auch offen kommuniziert, diese Emotion, oder hat man eher noch ein bisschen auf die Bremse gedrückt vielleicht?
Ja, eher so leicht auf die Bremse, würde ich sagen. Also es ist schon zu sehen gewesen, dass der Druck abgefallen ist und dass man irgendwie ja jetzt froh ist, endlich mal wieder einen Auftaktsieg auch gefeiert zu haben. Aber es war schon eher so, oh, wir haben jetzt das erste Spiel gewonnen, abgehakt, Haken dran, jetzt geht's weiter, voller Fokus auf das zweite Spiel. Also es war nicht jetzt, dass man da direkt wie Major Tom da völlig losgelöst weggeschwebt wäre. Es war schon sehr, sehr, sehr sachlich und sehr, sehr, sehr konzentriert. Also das ist eigentlich auch eine positive Eigenschaft, dass du dich eben nicht dann von so einer Partystimmung da verleiten lässt, irgendwie abzudrehen, sondern bei dir bleibst und genau dieses Ziel vor Augen hast, was eben erst in ab heute 6 Spielen geht, also um den Titel. Die sind schon sehr bei sich, die wissen schon genau, was sie können, was sie nicht können. Sie wissen, woran sie jetzt ansetzen müssen. Also das ist schon eine sehr, vom Selbstverständnis her, eine sehr fast schon reife Mannschaft, würde ich sagen.
Eine sehr fokussierte Mannschaft. Und natürlich hoffen wir, dass wir genau diesen Fokus auch am Mittwoch ab 18 Uhr wieder auf dem Platz sehen. Sind gespannt drauf, wie Ungarn sich eingestellt haben wird auf diese spielstarke deutsche Nationalmannschaft. Das erste Spiel gegen Schottland hat schon mal Spaß gemacht, aber natürlich sind da noch Vorrundenspiele zu spielen, über die wir hier ausführlich berichten werden. Ich habe es gerade schon angekündigt, Donnerstagmorgen dann in gleicher oder ähnlicher Konstellation wieder. Ich freue mich auf das anstehende Spiel, auf den nächsten Talk und danke euch beiden, Christian, Andreas, dass ihr hier heute am Samstagmorgen mit mir diesen kleinen Analyse-Talk gemacht habt. Wir hören uns dann, liebe Leute, vom Bildschirm oder auch mit den Kopfhörern in den Ohren, in der Küche putzend, das Radio auf laut stehen, habend auf die nächste Folge am Donnerstag. EM Insight wird zurückkehren, hoffentlich mit den nächsten 3 Punkten. Liebe Leute, haut rein, ciao.
Fußball Insight, der Expertenpodcast von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.